Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 350 am 4. Mai 2024. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner, der immer noch an seiner Präsentation arbeitet.
Ja, kennst du sie sonst überhaupt? Was denn noch sonst? Kleiner Service-Hinweis. Mich haben mehrere Leute angesprochen, warum ich nicht zu finden wäre oder auf der OMR-Speaker-Seite. Also ich werde dort weiterhin sprechen und man kann auch noch in die Keynote kommen. Also ich glaube, inzwischen ist es sogar auch gefixt. Aber wer sich gefragt hat, also ihr müsst sozusagen, was immer ihr am Mittwochnachmittag geplant habt, wieder rausstreichen aus eurem Kalender. 16 Uhr, war das 16 Uhr, ja, oder? Ich glaube 16 Uhr, Keynote, Red Stage, die gemütliche rote Red Stage. Da werde ich natürlich meine Keynote vortragen. Und am Vortag nachmittags, ich glaube so gegen 15 Uhr, bin ich auch schon auf der auch Red Stage am Dienstag. Und die Frühaufsteher können mich um 10.20 Uhr, glaube ich, schon auf der Conference Stage an der Bar sehen, wenn ich den Morgendrink nehme. Mich fürs nächste Earnings Readout vorbereite.
Also ich trinke ja morgens um 10 Uhr einen Kaffee. Was trinkst du so morgens um 10 Uhr?
Morgens um 10 trinke ich normalerweise einen kalten Tee und einen warmen Kaffee, genau.
Ich habe gute Nachrichten. OMR scheint zuzuhören. Also ich habe gerade geguckt. OMR, Philipp Klöckner, in der Suchmaschine meines Vertrauens gesucht. Dann bin ich auf die omr.com/blablabla gekommen. Dort bist du mit deiner Bio und tatsächlich steht da jetzt Beyond the AI Hype. Also man muss dir nicht zuhören. Man kann jetzt Google fragen oder eine andere Suchmaschine, landet bei OMR und sie haben tatsächlich jetzt eingetragen, dass du da Keynote-Speaker bist.
Ja, da fehlt der zweite Talk aber immer noch. Ja,
aber der Druck ist aufgebaut. Das werden dich mehr Leute sehen. Guck's mir vielleicht auch an. Ja, aber da bei der Red Stage gibt's keine Bar, wo ich an der Seite rumhängen könnte und irgendwie eine schlechte Frage stellen kann, oder?
Nee, das möchte ich nicht.
Gut, ich mach vorne ein paar
Fotos. Das wird zu schnell für dich. Ich glaube, such dir mal an Content. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell für dich. Zu viel Fakten.
Aber du machst 40 Minuten?
Ja.
Das bedeutet, man kann es danach in zweifacher Geschwindigkeit hören und verstehen. Also
meinst du, oder?
Ja, in halber.
Also ich würde das Konzept vom letzten Mal gar nicht so stark ändern. Also so inhaltlich wird so ein bisschen ein Rückblick, also so ein, wie schlecht ist das gealtert, was ich letztes Mal gesagt habe. Und dann versuche ich natürlich so ein bisschen zu erklären, was jetzt in dem Jahr passiert ist und was eigentlich die neuen Sachen sind, die sich so abzeichnen. So ein paar Trends oder Themen, die mir Spaß machen oder die ich für relevant halte. Das weiß ich schon immerhin. Genau. Und dann mit 10 Minuten mehr bin ich natürlich super glücklich. Aber ich glaube, es wird trotzdem konzentriert werden. Also ich habe nicht vor, das auszudehnen, sondern es wird trotzdem ein schöner Ritt.
Und probst du das vorher nochmal so vorm Spiegel oder?
Das sind sehr intime Insights jetzt. Ich probe das zumindest im Kopf, ja. Aber ich will nicht erklären, warum, aber ich kann tatsächlich nicht gut vom Spiegel prüfen oder sozusagen laut sprechend bin ich echt schlecht drin.
Ich bin gespannt. Du wirst bestimmt abliefern.
Also in Gedichtaufsagen in der Schule hatte ich immer keine guten Noten, ehrlich gesagt. Ich musste mal Prometheus, glaube ich, lernen. Osterspaziergang natürlich. Ich will jetzt keine Blasen zerstören, aber ich habe auf keinen Fall so Speaker Notes oder sowas. Also ich weiß natürlich, was ich sagen will, aber welche Worte ich dann wähle und wie ich das in dem Moment am besten erkläre, das formt sich schon so ein bisschen auf der Bühne. Ich hoffe aber, ich habe das Gefühl, dass manchmal merkt man das sicher, dass ich nachdenke, aber in der Regel, glaube ich, führt das zum besseren Ergebnis. Beziehungsweise andererseits beobachte ich manchmal Leute, die offensichtlich Speaker Notes haben und dann ist es, glaube ich, deutlich schwerer, seinem eigenen Narrativ zu folgen, wenn man da einmal abrutscht oder rauskommt oder so. Von daher.
Ich frage mich gerade, ob du die Präsentation genauso gut halten könntest, wenn es nicht deine Slides sind.
Wie nicht meine Slides? Meinst du PowerPoint-Karaoke?
Ja, würdest du wahrscheinlich genauso hingehen. Du guckst ja ein Buzzword an und redest dann einfach drüber.
Ja, ich könnte mir von der Seite Buzzwords zurufen lassen und dann was dazu sagen, glaube ich. Das würde, glaube ich, gehen. Mit ganz fremden Slides spontan ist, glaube ich, schon schwer. Aber am Ende, ich meine, die Slides haben zwei Funktionen. Entweder irgendwelche Daten, die man anders nicht transportieren kann, zu zeigen, oder es sind einfach nur so Erinnerungen an Talking Points für mich. Ich glaube, am Ende sind die Narrative wichtiger als was auf den Slides steht.
Würde es denn ein, zwei Slides zur Musik geben?
Oh, ich meine, das ist hat natürlich eine Verknüpfung, Musikrechte und AI, das ist schon ja ein Spannungsraum auch, aber das ist jetzt nicht das Thema, was mich interessiert. Das finde ich ein bisschen unterkomplex, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich für Musiker hochrelevant, aber das finde ich jetzt nicht den spannendsten Aspekt gerade, ehrlich gesagt. Und fast auch irgendwie schon abgeschlossen, mehr oder weniger. Erwarte ich nicht mehr viel großartige Neuerung.
Ja, Universal hat ja es Ende Januar geschafft, die Musik von TikTok runterzunehmen. Nun haben sich die beiden Parteien, Universal und TikTok, wohl geeinigt. Die großen Künstler dürfen jetzt wieder ihre Musik auf TikTok haben. Und man hätte einen besseren Deal gefunden. Glaubst du, dass es sie wirklich jetzt die Musiklabels gerettet haben? Oder haben sie einfach nur gemerkt, dass vielleicht auch einfach zu wenig Musik gestreamt wird, wenn die Künstler ihre Songs nicht auf TikTok veröffentlichen können?
Ja, ich glaube, letztes Mal, als wir darüber geredet haben, war meine Einlassung, dass ich glaube, dass das letzte Mal ist, dass sie so gute Verhandlungspositionen haben und dass die nächsten Verhandlungen deutlich schwerer laufen würden. Glaube ich weiterhin. Angeblich soll es eine Rolle gespielt haben, dass Taylor Swift relativ früh eingeknickt ist. Die darf ihre Rechte selber verwalten. Dann hat die Rechte an ihrer eigenen Musik inzwischen. Das heißt, die konnte und war so eine Art Streikbrecherin für Universal. Das ist so ein bisschen Hörensagen von People Familiar with the Matter, dass das die Position von Universal eigentlich verschlechtert hat, dass sie eingeknickt ist. Oder sich einfach, was heißt eingeknickt, sich entschlossen hat, einfach wieder einen Deal gefunden hat mit TikTok. Und Universal sagt, sie haben einen besseren Deal, also sie haben so ein bisschen AI-Protection, also TikTok kann nicht, zumindest nicht ohne Einverständnis von Universal, da irgendwelche Sachen aus der Musik lernen oder machen. Und angeblich monetarisiert er besser als je zuvor, wobei da muss man auch, da müsste man jedes Wort wirklich auf die Goldwaage legen, weil das kann natürlich auch einfach sein, dass dadurch, dass TikTok mehr Volumen inzwischen hat, dass sie sagen, also natürlich wird insgesamt dabei mehr für die Künstler rauskommen. Ob jetzt aber wirklich pro Einbindung oder pro Abspielung mehr Geld fließt, da wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also da muss man jetzt gucken, ist in absoluten Zahlen mehr Geld geflossen? Das sagen, ist fast ein Naturgesetz, wenn man so einen Deal einfach nur fortsetzen würde. Oder haben sie es wirklich geschafft, die Monetarisierungssituation für Künstler zu verbessern? Sie verkaufen es, sagen wie das Zweite, aber so richtig sagen tun sie auch nicht, was die Verbesserung ist, was mich sehr daran zweifeln lässt, dass es, also sagen wir mal so, hätten die 20% mehr für ihre Künstler ausgeboxt, dann hätten sie es sicherlich gesagt. Oder nicht? Also, und da sie das nicht sagen, sondern nur sagen, dass die Situation verbessert hat oder dass insgesamt mehr Geld ausgezahlt werden wird, mehr denn je zuvor, würde ich schon mal zweifeln, dass der Deal so gut war. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, verhandeln sie in die andere Richtung, bin ich mir relativ sicher. Weil wenn TikTok weiter sagen, an Relevanz gewinnt für die Musikindustrie, dann wird es nicht einfacher, es sei denn wiederum, dass alle Labels sich zusammenlegen. Jetzt haben die ja noch relativ einzeln verhandelt, ne, Universal. Aber Sony wäre als nächster dran gewesen und auch da hatte das so ein bisschen Lenkungswirkung. Aber mal schauen. Wie gesagt, ich glaube, das nächste Mal wird es schwieriger für die Musikindustrie.
Ich habe mir eine Notiz gemacht für die nächsten Spotify-Earnings. Ich bleibe meiner Annahme treu und glaube, dass das eine Auswirkung hat und kurzfristig Spotify davon gewinnen wird, wenn jetzt die Songs alle wieder drauf sind.
Weil die zurückkommen, glaubst du?
Ja, weil die Leute Stories oder Geschichten damit machen und dann...
Dass das das Engagement steigert, glaube ich sogar. Ob es dann wirklich auch den Umsatz steigert, ist noch eine andere Frage, aber ich weiß, was du sagen willst, ja.
Sonst gibt es eine ganze Reihe AI-News heute und natürlich Earnings.
Überraschung.
Ja, was gibt's Neues in der AI-Ecke? Hat dich Amazon überrascht?
Genau, Amazon hat ja letztes Mal reported, da habe ich leicht umnachtet noch die Earnings verließen, Entschuldigung für die Qualität an der Stelle.
Hätte ich noch eine Frage, also ja. Natürlich keine Frage zu den Zahlen, sondern was hast du am Abend davor gemacht?
Also einerseits hatte ich mehrere Nächte wenig geschlafen und gleichzeitig war ich ein paar Necronis deep natürlich. Was die Qualität der Sprache nicht verbessert hat, habe ich das Gefühl. Something's got to give. So, also irgendwie muss man die mal Earnings halt reinkriegen.
Zurück zu Amazon Q.
Mich wundert eher, dass unser Gen Z Cutter das nicht rausgeschnitten hat aus Selbstschutz. Aber
oder welchen Kommentar meinst du?
Den gesamten Teil. Worüber wollten wir reden? Achso, Amazon. Im Rahmen der Ergebniskonferenz haben sie relativ viel über Amazon Q geredet. Amazon Q ist ein neuer AI-Assistent, den sie gebaut haben.
Wie viel Negroni hast du heute getrunken?
Ein alkoholfreies Bier bin ich gerade. So, genau, das ist der Assistent, den sie, oder baut sicherlich auch auf dem, den sie auch intern nutzen. Ne? Es war ja bekannt, dass sie sowas wie GitHub Copilot auch schon intern bauen, um ihre eigene Entwicklung zu beschleunigen. Und jetzt bieten sie das bereits Kunden an. Und sozusagen einerseits ist das eben ein Generative AI-Powered Assistant for Accelerating Software Development and Leveraging Companies Internal Data. Also es ist einfach jemand, der Code, ein Tool, das Code vervollständigen und schreiben kann, gleichzeitig aber auch das schnell Insights generiert. Und es werden sich wahrscheinlich weitere Funktionen Richtung ERP oder sagen, Datenanbindung anschließen, könnte ich mir vorstellen. Das ist, ich will nicht sagen das erste Mal, ne? Aber AWS hat natürlich schon immer eigene Module gehabt. Wenn man sich anschaut, die Produkte, die AWS anbietet, dann geht das schon sehr spezifisch in verschiedene Industrie und Lösungen rein. Aber das ist ja jetzt schon fast eher so ein Enterprise Office Produkt von der Richtung her. Und die Frage ist, ob Amazon mehr und mehr ihre internen Tools noch verfügbar macht. Das ist ja gerade bei HR dachte ich mal, dass sie es machen. Amazon hat 1,5 Millionen Mitarbeiter weltweit und hat damit mehr Menschen geheiert als die viele große Plattformen und Tools, die so in der HR-Welt rumgeistern. Von daher könnte man überlegen, ob sie nicht sozusagen auch ihre HR-Ökosystem zum Beispiel mal Dritten anbieten. Oder, also es kann HR-Admin sein oder Recruiting oder was auch immer. Und bin gespannt, ob noch mehr in die Richtung kommt. Die Frage ist jetzt wieder, werden wir sehen, wie viel Adoption Amazon Q findet? Also wie viel Kunden das wirklich einsetzen? Ist das relevant? Wie viel Umsatz wird es machen? Das könnte ich mir vorstellen, werden wir nicht viel Daten zu bekommen. Was sie hier sagen, ist das Smartsheet, das zum Beispiel schon benutzt mit 3.300 Mitarbeitern. BMW Group ist angeblich ein Kunde. Ja, ich finde es insofern spannend, wie gesagt, das ist ich glaube, das erste Mal, wer sich im AWS-System noch besser auskennt, natürlich gibt es die ganzen AWS-Tools, die du als Developer benutzt und so weiter oder als Sysadmin, aber sozusagen, dass so eine Art Enterprise-Tool gebaut wird, was sagen außerhalb der direkten Softwareentwicklung gebaut wird, ist relativ neu, würde ich sagen. Bin gespannt, ob da mehr kommt aus der Richtung.
Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup LeaseHub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
So, und dann, ganz spannend, gab es letzte Woche so ein bisschen Aufregung auf der Seite lmsys.org. Die hatten wir schon mal besprochen wegen ihrer Chatbot-Arena, wo die so Benchmarking machen für die Modelle, ne? Also um diese Modelle zu vergleichen. Und da zieht man die verschiedenen Tests und dann eine der Webseiten, die das macht, ist lmsys.org oder lmsys.org. Da ist letzte Woche ein mysteriöser Chatbot aufgetaucht namens GPT-2-Chatbot. Und jetzt klingt das wie eine veralterte Version von OpenAI's GPT oder ChatGPT, aber tatsächlich war das sonst von jemandem anonym dort platziert in so einer Art Beta-Umgebung. Also man kann da seine Modelle anonym testen, ohne sie jetzt ins Wettrennen zu schicken. Und dieser GPT-2-Chatbot hat erstaunlich gute Ergebnisse geliefert. Also auf Augenhöhe eigentlich mit OpenAI's GPT-4, Gemini, Claude und was es alles so gibt. Das heißt, was der Name lässt ja so ein bisschen vermuten, dass es so eine frühere Generation ist, aber es ist ja nicht ChatGPT, sondern GPT heißen, könnte man auch sagen, so heißen eigentlich ja alle Programme, die so in die Richtung gehen. Und der schien auf jeden Fall nicht zwei Generationen vor der GPT-4 zu liegen, sondern es gab Leute, die sogar spekuliert haben, ist das so ein GPT 4.5 oder 5, was da drin steckt? Unter anderem, weil der Chatbot so Mathe-Probleme lösen konnte oder sehr gut so vernetzt denken, Planungstasks, also zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Rezept eingibt, konnte er die Arbeitsschritte sehr gut voraussehen, aber wie gesagt auch mathematisch, also wirklich komplexe mathematische Probleme lösen. So, und das würde so ein bisschen Richtung Reasoning sprechen, also dass das entweder Q-Star oder GPT-5 sein könnte, was dahinter steckt. Niemand weiß es, dann für zusätzliche Verunsicherung hat gesorgt, dass Sam Altman hat getwittert, I do have a soft spot for GPT-2, also ich habe eine Schwäche für GPT-2. Das kann man weit interpretieren. Einerseits würde man denken, würde das wirklich OpenAI sein, die das heimlich testen, dann wäre es wirklich selten dumm, wenn Sam Altman dann so einen Hint gibt. Das würde, also ich würde sagen, eher dafür sprechen, dass es nicht aus dem Haus OpenAI kommt. Irgendwann wurde unter anderem wegen sehr starker Nachfrage angeblich von LMSys dieses Modell wieder zurückgezogen. Also man konnte frei auf der Plattform damit testen und dann haben sie es irgendwann nicht mehr verfügbar gemacht. Jetzt fragen sich natürlich alle, woher kommt das? Ist das, man vermutet, ist es so gut, dass es einer der großen bestehenden Player sein muss? Also Anthropic, Google, Facebook, OpenAI und so weiter. Es könnte natürlich auch ein sehr kleines Team sein, was auf ähnliche Ergebnisse gekommen ist. Einfach.
Ich glaube, der geilste Marketing-Stunt wäre es, wenn es von Apple wäre.
Ja, das habe ich auch gedacht. Es wäre natürlich lustig, wenn Apple heimlich testet, wie gut sagen ihr Modell sich schlägt. Wobei Apple ja ein kleines Modell baut. Das wäre natürlich noch, die Anzahl der Parameter konnte ich gar nicht finden. Sekunde, ich gucke mal kurz, ob ich das noch rausfinde. Aber bei Apple würdest du davon ausgehen, dass sie an einem besonders kleinen Modell forschen.
Ich bin ganz überlegen, ob es irgendeine Verbindung sein könnte mit Apple 2, also wegen 2. Und was das in Verbindung mit dem Computer gehabt hätte, den sie rausgebracht haben damals.
Ja, wild. Ich finde nicht raus ohne weiteres, wie viele Parameter das hat. Also, aber wenn es sozusagen ein Modell, was auf Endgeräten laufen kann, ist und so leistungsfähig wäre, dann wäre es absolut brutal. So. Und es ist so schon, glaube ich, wieder angsterregend und überraschend, außer für den, der es dahingestellt hat. Für den ist es wahrscheinlich sehr befriedigend, aber für die Konkurrenz sollte das schon wieder, also es beantwortet die meisten Sachen genauso gut wie die anderen Modelle und einige eben deutlich besser, wie gesagt, hauptsächlich so mathematisch und alles, was so Richtung Reasoning Planning geht, also das, was man immer unterstellt, dass sie es nicht können. Ich würde eigentlich schon auf, Sekunde, wenn ich auf einen Player setzen würde, ich würde darauf setzen, dass es entweder ein Team ist, was bei einer Firma arbeitet und was weiterentwickelt, was ihnen von der Firma verboten wurde, also was nicht priorisiert wurde und wo sie quasi sagen, wir testen mal einen Approach nach der Arbeit. Das würde auch erklären, warum sie es anonym machen müssen. Also sagen wir ein OpenAI-Team, was glaubt, sie haben eine bessere Idee und Sam Altman hat gesagt, warum will ich immer Adam Altman sagen? Sam Altman hat gesagt, nee, das bauen wir nicht. Und deswegen testen sie es so ein bisschen parallel. Das könnte ich mir vorstellen. Oder schon OpenAI selber. Und was man auch noch sagen muss, dass viele, die es getestet haben, haben beobachtet, dass viele Ergebnisse sehr ähnlich sind. Also man entwickelt ja irgendwann so ein Gefühl dafür, weil es steht halt so ein bisschen Bias und Philosophie hinter den Modellen. Man entwickelt so ein Gefühl für, gerade auch wenn Modelle nicht antworten oder die Gründe, die sie angeben, wenn sie nicht antworten oder wenn sie Warnungen ausgeben, da kann man so ein bisschen rauslesen, aus welcher Denkschule sie kommen eigentlich oder aus welchem Haus. Und sagen, es verhält sich am ehesten schon so, als wenn es von OpenAI käme. Also ich würde sagen, es ist entweder ein inoffizieller Test von OpenAI von 4.5 oder es ist ein Team, was sozusagen gebranched hat und eine Richtung weiterentwickelt hat, die nicht die offizielle Richtung von OpenAI ist und ist deswegen so heimlich. Das würde dieses Softspot-Command vielleicht auch ein bisschen, dass das sozusagen ein Softspot wäre, wär sehr kryptisch und viel reininterpretiert jetzt, aber es würde, zumindest würde der Kommentar dazu passen, würde ich sagen.
Da hätte mir viel zu viele Gefühle und viel zu viele Algorithmen auf einmal, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich habe noch eine Frage zur letzten Folge. Da meintest du, dass VCs wahrscheinlich Mark Zuckerberg nicht mehr so mögen, weil er ja eigentlich diese LLMs jetzt aushebelt. Es investieren aber doch unheimlich viele von den Big Tech gerade in diese. Also kann es sein, dass Mark das auch macht, um sein Leaderboard so ein bisschen zu ändern, wer jetzt der reichste, erfolgreichste Firma ist? Der schaut sich doch wahrscheinlich immer die ganze Zeit die Top 10 Firmen an, Marktkapitalisierung und versucht dort irgendwie seine Position zu machen, wie so ein Läufer, der irgendwie auf Platz 1 sein möchte. Also hebelt er nicht auch die ganzen großen Firmen aus, die in diese LLMs investieren? Oder ist es für die egal, wenn jetzt da Google, Amazon in Anthropic oder sowas investiert?
Ja, sehr guter Punkt. Also einerseits muss man sagen, sagen, ist ein bisschen Bauchgefühl, aber ich schätze so, ich liege weniger als 10% daneben, da bin ich mir relativ sicher. Aber so ungefähr 2/3 der gesamten Investments in AI-Companies werden von den Magnificent Seven gemacht. Also von Nvidia, die ihre Chips sozusagen als Ressourcen spenden, oder Microsoft und Amazon und Google, die Cloud-Ressourcen zur Verfügung stellen. So, das heißt, diese, es sind gar nicht so viel VCs, aber es sind auch VCs, die in Foundation Models investiert haben in der Vergangenheit. Aber 2/3 kommen definitiv von Tech-Konzernen. Deswegen sagst du, er macht nicht nur schlechte Laune bei VCs, sondern vor allen Dingen auch bei seinen direkten Konkurrenten, nämlich den Magnificent Seven, den anderen Magnificent Seven. Das könnte man durchaus so sehen, dass er versucht, ihn da das Schwarze unter den Fingernägeln nicht zu gönnen. Und deswegen versucht auch diese Investments noch zu boykottieren. Aus Sicht der Konkurrenten ist es schon so, dass sie investieren da ja Credits, ne? Und wenn du sozusagen, und die Einstandskosten für diese Credits sind wahrscheinlich, würde ich schätzen, so bei 40%, maximal 50%. Also wenn sie sagen, sie haben 1 Milliarde investiert an Credits, dann ist es wahrscheinlich, als würden die diese Credits als Kunde akquirieren, und damit sozusagen machen sie trotzdem Rohmarge damit. Würde ich vermuten, dass es so kalkuliert wird. Wenn jemand es besser weiß, gern schicken. Also damit sind ihre Kosten noch mal kleiner, abgesehen davon, dass eben sie dadurch künstlich Umsatz generieren und allein der Umsatz den Wert dieser Investments so weit übertrifft. Also nicht der Umsatz selber, sondern die Bewertung, die diesem Umsatz gegeben wird. Ne? Also Microsoft ist irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwo zwischen 12 und 15 Mal Umsatz, kann das sein? Eiern das gerade das dritte Mal durch, glaube ich. Aber, und jedes Mal muss ich gucken. Ich glaube, es war 11,5, aber als Microsoft-Aktionär muss man das ja nicht wissen. 12,5 mal Umsatz. Also war ich schon relativ nah dran. So, das heißt, ganz einfach gesagt, wenn Microsoft 1 Milliarde irgendwo investiert, die dann wieder zurückkommt an Credits, damit Umsatz, dann wird Microsoft dadurch 12 Milliarden mehr wert, ganz einfach gesagt. Das heißt, ihnen kann das sowieso vollkommen egal sein, mehr oder weniger, was mit den Firmen passiert, solange sie noch das Geld ausgeben bei ihnen. Aber was man kann schon sagen, dass Facebook ja so eine Art, ich würde sagen, es gibt da ein Rennen sozusagen, wo sie hinten liegen und wo sie auch keinen guten Anwendungsfall haben. So, sie wollen ja auch nicht, die anderen wollen alle an B2B verkaufen. Facebook ist ja keine B2B-Company. Also was Werbung angeht natürlich schon, vielleicht auch so was ein paar Kommunikations- und CRM-Tools angeht. Da werden sie an SMBs sicherlich rangehen. Aber dass Facebook jetzt AI-Software verkauft, ist relativ unwahrscheinlich. Also einfach das zu verbrennen, indem man sagt, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass das ein super offener Markt wird und dass alle Geld bei uns ausgeben, um ihre Kunden zu erreichen, seien es Endkunden oder Businesskunden. Und lass uns doch das fördern, dass es ein offenes Ökosystem bleibt. Und deswegen schmeißen wir dieses Llama 3, was durchaus konkurrenzfähig ist, kostenlos auf den Markt oder als Open Source auf den Markt. Die sozusagen diese verbrannte Erde-Theorie, so dass einfach, wenn ein leistungsfähiges Open Source draußen ist, warum solltest du noch zu Microsoft oder zu OpenAI gehen oder zu Amazon oder Google? Sondern du suchst dir die günstigste Hosting-Plattform oder Inference-Plattform und lässt ein Open Source Model auflaufen, und dann kannst du alle Anwendungen der Welt bauen, die du baust. So wird keiner übermächtig in dem Gebiet, sondern du hast idealerweise viele kleine Player, und die fördern am Ende Facebooks Geschäftsmodell. Ich glaube, das könnte schon ein Aspekt sein, den er dabei sieht. Weil das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass jemand anders eine geschlossene Plattform baut, wieder, und Facebook wieder sich den Zugang dazu erkaufen muss, im schlimmsten Fall oder so. Von daher ist es, glaube ich, beides, was für sie relevant ist. Also Facebook hat verschiedenste Gründe, in AI zu investieren. Das eine ist genau das, was wir gerade beschrieben haben, so diese Scorched Earth Theory. Dann, also verbrannte Erde, und das aber eher im Sinne von, ich will damit das Spielfeld planieren, damit alle wieder bei Null starten und es keinen starken Player gibt, indem ich sozusagen Waffengleichheit, also stell dir vor, einfaches Format, also du kannst ja sagen, so, es gibt nur 3-4 Atome, wie viel gibt's? 10 Atommächte auf der Welt, irgendwie, UK, Indien, Pakistan, Frankreich, USA, China und Russland, 7 oder so, weiß nicht. Und wenn ich jetzt aber allen die Atom angereichertes Uran gebe, dann verändert sich das Kräftegleichgewicht der Welt ja krass. Du hast nicht mehr diese ganzen Supermächte, die sehr starken Einfluss auf die Welt ausüben, sondern jetzt kann jeder Staat ein bisschen mitspielen, und du hast so ein Hold-up-Szenario. Und ich glaube, das versuchen sie ein bisschen. Das ist die eine Art, aber hinter den AI-Investitionen von Meta steht, glaube ich, außerdem quasi, dass sie ihre eigenen Tools damit noch besser machen können, was Werbetargeting angeht, was Ausspielen des Contents im Algorithmus angeht, wo sie immer noch besser werden können, erstaunlicherweise durch mehr Machine Learning. Geht darum, eigene Chatbots anzubieten. Ne? Sie haben nicht den direktesten Kundenzugang, weil sie immer noch am Device vorbei müssen, so ein bisschen, aber wenn sie einmal einen Kunden erreicht haben, dann können sie ihn innerhalb der Messenger, womit sie ja fast 4 Milliarden Menschen erreichen, eigentlich haben sie sehr guten Kundenzugang und können selber auch AI-Anwendungen schon machen. Stell dir mal vor, du würdest in dieser Messenger-Welt, also du gibst jetzt allen Leuten Llama 3 und sagst, du kannst jetzt alle Messenger der Welt bauen. So, und dann könnte ich, so wie ich jetzt WhatsApp-Channels habe oder eben meine Kontakte da drin, ich könnte halt meinen eigenen Wetterreporter haben oder meinen eigenen Sportreporter, der mir halt nur für mich relevant, oder stelle ich meinen eigenen Jim Cramer oder mein Stock Analyst, der mir sagt, ich frage einfach, was sind die relevanten Earnings letzte Nacht für mich gewesen? Und dann hast du einen kleinen Jim Cramer Bot oder Scott Galloway Bot oder was weiß ich, der dir halt zurückgibt, der kennt dein Portfolio ja und wo, was du gegoogelt hast oder was, wo, welchen Firmen du folgst, und für die Firmen gab es die und die, so. Und das alles zu enablen ist glaube ich ganz spannend für Facebook. Weil am Ende sollten sie dadurch entweder mehr Werbung verkaufen oder einen kleinen Share an anderer Monetarisierung dieser Messenger oder Chatbots erhalten.
Aber sie bauen doch eigentlich auch nur deinen Telefonscreen nach von den Push-Notifications, die du mir heute Morgen geschickt hast.
Ja, die Frage ist, was das intuitivste Format für Leute. Es gibt, glaube ich, Leute, die das in so eine Konversation, gerade wenn es zum Beispiel, du könntest ja auch über Sprache machen, ne? Du kannst ja auswählen, ob du es über Sprachnachrichten oder über Textnachrichten machst. Per Sprachnachricht passt das schon mal nicht. Stell dir vor, du, kleiner Bot, der dir dein Horoskop vorliest jeden Tag. Einfach. Super individuell. Der kennst du ein bisschen dein Leben. Überleg mal, bei Horoskopen ist ja bisher das Trügerische, dass sie halt so allgemein geschrieben sind, dass du immer einen Grund findest, das auf dein Leben zu beziehen. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein individualisiertes Horoskop von jemandem, der dein Leben tatsächlich sozusagen ein bisschen Kontext aus deinem Leben hat. Du könntest halt Leute komplett abhängig machen von so Horoskopen. Oder du könntest es so zutreffend erscheinen lassen. Ich stell dir mal vor, Facebook, die wissen ja, wo du warst. Und die sagen so, ich habe das Gefühl, heute gibt's eine neue Handtasche. So, oder eine neue Handtasche könnte dich nächste Woche erreichen. Weil sie wissen, jemand in deinem gleichen Haushalt hat danach gegoogelt oder so. Wird noch lustige Dinge geben, die man, also wenn du überlegst, wie viel Daten Facebook hat und die Kombination mit, dass es entweder selber Bots baut oder Third-Party-Entwicklern Zugang zu diesen Daten gibt, kannst du eine Menge scary shit mitmachen, glaube ich. Das ist fast das nächste Cambridge Analytica. Wenn sie AI-Entwicklern Zugang zu deinem, also wenn, selbst wenn ich freiwillig sage, ich möchte jemandem meine Daten geben, damit er bessere AI-Tools bauen kann, das wird, also einerseits kannst du fantastische Produkte bauen, andererseits bist du im nächsten Cambridge Analytica-Scandal drin.
Ja, und früher hat man sich darüber beschwert, dass man einfach einen Retargeting-Banner gesehen hat, weil jemand im Haushalt nach einem gewissen Produkt gesucht hat.
Also das Marketing der Zukunft wird eigentlich sein, dass du einen Chatbot hast, der also nicht nur Conversational Marketing macht, sondern eigentlich überzeugendes, persuasive Marketing. Also der kennt halt den ganzen Kontext und kennt deine Schwächen und was du schon gefallen. Der würde halt nicht mehr sagen so, die Schuhe hat der das und das Model getragen, sondern würde sagen, diese Schuhe passen perfekt zu dem Kleid, was du dir vorher in der vorigen Woche gekauft hast. Oder so, hey, du hast jetzt das Auto gekauft, aber du hast ja noch gar nicht diesen geilen Sitzbezug. Oder du keine Ahnung, hast Zahnauffälle gekauft, aber ich glaube, mit deiner Nase stimmt doch irgendwas nicht. Du brauchst ja eine Nasen-OP. Das wird richtig, richtig schlimm. Also die Menschen sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also du wirst, sorry, greif ein bisschen ab, aber das könnte ich noch in die Kino mit aufnehmen. Wir sind ja halt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Du wirst halt einen sehr, sehr schnellen, hyperintelligenten Chatbot haben, der deine emotionalen Schwächen kennt und deine gesamte irgendwie den Kontext deiner Kommunikation, sollte Facebook es wirklich freigeben lassen an Dritte. Und damit bist du komplett Marketing-Game. Also 98% der Bevölkerung sind komplett Marketing-Game dann.
Wie sieht's denn mit WhatsApp aus? Das ist doch angeblich encrypted. Das dürften sie doch gar nicht auslesen.
Ja, ist die Frage, wie sie das machen. Ich muss mal kurz Notizen machen.
Du kannst dir den Podcast auch morgen nochmal anhören, was du hier erzählst, und daraus die Präsentation machen. Also eigentlich müsste dein Workflow doch jetzt sein, du haust jetzt mal den ganzen Content raus, dann senden wir die Podcast-Folge einfach nicht oder sprechen einfach lange über Earnings.
Und dann lassen wir ein Chatbot daraus ein Slide-Deck bauen.
Genau. Kann man nicht sagen, die Welt kann sich weiter teilen zwischen die Werbewelt und die Nicht-Werbewelt? Also hier, Scott Galloway hat auch immer gesagt, dass Werbung Zeit raubt und es irgendwie, manche Firmen wären da drin, dass sie anderen Leuten Zeit schenken, weil sie keine Werbung zeigen. Und so könnte es doch auch sein. Also es gibt doch bestimmt dann AI-Produkte, die einfach für dich arbeiten und du mehr Freizeit hast. Und dann gibt es auf der anderen Seite AI-Applikationen, die gegen dich arbeiten, die dir Zeit rauben, die dich zum Konsum antriggern.
Ja, schon. Ey, überleg auch mal so Sales-BDRs. Kannst halt auch komplett. Also sagen die den ersten Outreach machen oder die erste Beratung so checken, gibt es überhaupt Interesse für das Produkt? Hast du überhaupt Budgetgewalt und so weiter? Safe ja auch von AI gemacht.
Ja, alles. Alles. Kannst du noch offline. Kannst nur noch Elektriker werden. Und vielleicht wird einfach so die Online einfach unattraktiver.
Wenn ich Microsoft wäre, würde ich nochmal 200 Milliarden in Suche investieren, ehrlich gesagt.
Warum?
Weil wenn alles stimmt, was ich gerade gesagt habe, dann ist die Kombination zu wissen, dass jemand letzte Woche nach CRM-Software oder ERP-System oder whatever Accounting-Software gesucht hat, super wertvoll. Weil LinkedIn hat ja leider nicht die Intent-Daten, also was ich gerade kaufen will als Business-Person. Wüsstest du aber, was jemand in der letzten Zeit gesucht hat, was sozusagen leider bei Google liegt, wo Microsoft keinen Zugang hat, wäre das halt mega wertvoll. Weil dann könntest du sagen, dann könntest du halt in die ganzen BDR-Bots der großen drei, also du würdest den Lead sofort an drei große Verkäufer, also sagen wir mal, ich bin irgendwie CMO bei einer Firma oder Chief Data Officer oder was auch immer, wie die alle heißen. Und ich suche jetzt, ich glaube jetzt, wir müssen uns hier irgendwie ein neues CRM bauen. So, deswegen fange ich jetzt an, CRM zu suchen und mach irgendwie CRM-Vergleiche und suche nach CRM-Reviews. In dem Moment muss LinkedIn doch diesen Lead, also eine angeblich anonyme Person, die zuletzt nach CRM gesucht hat, an die drei großen Anbieter, irgendwie an, Pipedrive und Sugar und Salesforce und HubSpot und was weiß ich, verkaufen und sagen, fight. So, oder halt, gib uns jeder 200 Euro, now fight. Und dann ballern die Bots auf dich zu. Aber ich meine, wie willst du Suche knacken? Ist schon schwer. Du müsstest Leuten Geld geben zu suchen. Du machst ein Loyalty-Programm. Das heißt, du kriegst privat Geld zurück, wenn du im Business-Kontext suchst. Das heißt, Microsoft kann sagen, wir sharen 80% des Werbeumsatzes von Bing mit dir. Und zwar mit deiner privaten Kreditkarte, mit deiner Microsoft-Kreditkarte. Und dann würde ich halt nur noch Microsoft nutzen, würde ich halt nur noch Bing nutzen, wenn ich dieses Geld zurückbekomme. Und das Ding ist, Microsoft muss gar nicht das Geld mit der Suche verdienen, sondern sie verdienen es später dadurch mit dem Targeting über LinkedIn und so weiter.
Ich glaube, sie machen es anders. Ich glaube, sie kopieren jetzt Meta und machen LinkedIn zu einer Business-Suche, AI-Suche. Sie können auch einfach den Suchschlitz von LinkedIn anders nutzen.
Hartes Veto, weil im Moment machen sie LinkedIn also wirklich zu Meta, nämlich, dass sie Spiele einbauen. Hast du es gelesen?
Nee.
Also es geht gerade in eine ganz andere Richtung.
Glaubst du, dass Mark Zuckerberg und Bill Gates jahrelang über AI philosophiert haben? Vielleicht haben die sich das gemeinsam alles so ausgedacht. Weil jetzt ja die News rauskam, dass Bill Gates im Hintergrund sehr viel AI-Wissen und Richtung in Microsoft gegeben hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie Bill und Mark Zuckerberg auch immer im Austausch waren und da irgendwie so eine Mentorrolle irgendwie gab.
Das kann gut sein. Auf jeden Fall berichtet Business Insider so das, was schon immer, glaube ich, so ein bisschen in der Industrie als Gericht kursierte, nämlich, dass Bill Gates weiterhin die Strippen zieht bei Microsoft aus dem Hintergrund. Vielleicht als Kontext oder zur Erinnerung, Bill Gates hat das Unternehmen mal unter anderem verlassen, weil er ein Problem mit Sexual Harassment von einer Mitarbeiterin hatte, wenn ich mich richtig erinnere. und so ein bisschen auch gegangen wurde oder gehen musste. Und scheinbar übt er aber weiterhin eine gewisse Kontrolle über die Strategie zumindest der Firma. Ja, also es wird davon berichtet, dass sich Microsoft, die Microsoft-Führungsetage immer wieder darauf zurückzieht, dass sie noch Dinge mit Bill besprechen müssen. Vorher. Das interessant ist ja das, was Ähnliches bei Google passiert, dass Sergey Brin inzwischen wieder bei AI-Hackathons und so auftaucht und zurück in der Firma ist. Der Einzige, der nicht in seine Firma zurückgeht, ist Jeff Bezos, so den du mal zurückrufen möchtest, aber den scheint AI nicht so zu faszinieren, dass er deswegen zurück in die Firma kommt. Das wäre ganz spannend, aber ich meine, im Moment sieht Amazon ja auch wieder auf einem besseren Trajectory aus, also die Cloud-Earnings sind ja hochgegangen. AWS hat auch von AI profitieren können. Von daher gibt es jetzt zumindest keine Not. Und Mark Zuckerberg, ich will jetzt nicht so, also der muss ja nicht zurücksehen, weil er noch im Sessel ist, aber engagiert sich auch sehr, sehr persönlich, um die besten Entwickler zu bekommen, indem er ihn irgendwie, obwohl das hat er schon immer gemacht. Also ich glaube, der war dafür bekannt, dass wenn er so High-Profile-Leute hiert, also vielleicht nicht bis zum Entwickler runter, aber dass sie mal zum Essen kommen oder so, wenn er Leute abwerben will. Das hat er eigentlich schon immer gemacht. Aber jetzt macht das selbst für einzelne AI-Entwickler. Das ist vielleicht ein bisschen neu. Ja, das wird so ein bisschen zur Chefsache erklärt, tatsächlich.
Ich denke, die Großen sind eh immer dabei. Also wenn ich mit Leuten von Amazon rede, dann haben die immer irgendwie Jeff in jedem dritten Satz. Also dass die so die Kultur geprägt haben, dass der halt einfach immer so wie so ein Gott von oben, also jeder versucht so zu agieren, wie er agiert hat. Und bei Bill Gates wird es wahrscheinlich genauso sein. Am Ende gibt es ja wahrscheinlich keine bessere Auszeichnung, als 5 Minuten von Bill Gates gewertschätzt zu werden.
Ja, dann ist die Frage, warum Ballmer so verkackt hat damals und warum es mit Satya Nadella sozusagen das viel besser funktioniert.
Weil die beiden vorher Freunde waren. Und weil Nadella den eher als Mentor sieht und halt die ganze Zeit auf seine Ressourcen geht. Und das eine war halt ein mega Sales-Typ und der andere ist halt eher so strategischer.
Ja. Maybe. Also AI ist Chefsache oder Besitzersache in dem Fall. So oder so, also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass die Strategie von Microsoft besonders schlecht ausgegangen ist. Nicht ohne Grund die einzige 3-Trillion-Dollar-Company.
Ja, vielleicht wird es doch noch ein Clippy.
Sag mir, warum Microsoft gerade schlecht positioniert ist. Es läuft, also du kannst, das Einzige, was du sagen kannst, es läuft zu viel gut für sie und dass sie irgendwie sich zu sicher fühlen oder so. Und das, was wir im Moment als, man könnte argumentieren, dass das, was wir im Moment als strategische Vorteile sehen, OpenAI und so weiter, dass das eben alles gar nichts wert ist, weil das, sagen diese Foundation Models komplett commoditized werden, was ich ja irgendwie vor einem Jahr gesagt habe. Aber dann musst du dich fragen, ob sie viel Geld investiert haben in was gar nicht verteidigbar ist und was, wie gesagt, jeder Nachbar, also du hast irgendwie die besten Datenbanken gebaut 1998 und dann nutzen auf einmal alle MySQL. Das ist schon die Gefahr so ein bisschen, aber
na, du könntest schon argumentieren mit die Welt hat sich unheimlich schnell bewegt in den letzten 12 Monaten. Aber du baust die Präsentation mit Microsoft immer noch genauso, wie du sie letztes Jahr gebaut hast. Also für dich als Endkunde hat sich jetzt noch nichts verändert. Weil du lässt da irgendwie ein Bild mehr generieren, aber das hättest du letztes Jahr auch schon machen können.
Aber ich kann definitiv schon Dinge tun, die ich letztes Jahr noch nicht tun konnte. Sei es in der Bildbearbeitung, vielleicht brauche ich halt noch so eine Schnellbesolung von einem guten Unternehmensberater, der mir das alles erklärt.
Schöne Überleitung. Hast du da irgendjemanden im Kopf?
Eine These, die hatte ich leider, glaube ich, nicht in der Präsentation drin letztes Jahr, weil wir im Podcast, ich erinnere mich, dass wir im Podcast mehrmals drüber gesprochen haben. Deine Hypothese war ja immer, die ganzen Unternehmensberatungen werden abgeschafft durch AI. Interpretiere ich das richtig?
Ja, irgendwann schon. Aber vorher müssen sie nochmal richtig Geld verdienen.
Genau, ich habe immer gesagt, aber vorher verdienen sie nochmal richtig Geld, weil die Leute sind, die AI implementieren. Es gab zwischendurch auch Zahlen von Accenture unter anderem, die sagen 600 Millionen allein dieses Jahr, glaube ich, mit AI umsetzen werden. Ich glaube, mit Milliarden rechnen für die Zukunft. Gleiches gilt bestimmt für die Deloitte und wer alles noch sowas macht. Und Und sie haben gerade ein Stuttgarter Unternehmen unter anderem akquiriert, und zwar Parsionate, die so eine Art Datenspezialist sind. Und das ist nur eine von vielen. Also ich glaube, allein in Deutschland haben sie 3 verschiedene gekauft und sind so ein bisschen, also viel akquisitorisch unterwegs gewesen zuletzt. Aber jetzt machen sie es natürlich mit Fokus auf AI, weil sie gleichzeitig, also sie haben von Kunden natürlich die Nachfrage, mach uns mal dieses AI-Ding, damit wir cool aussehen. Und da müssen sie halt überlegen, was können wir jetzt alles verkaufen, dann eventuell kauft man sich eine, wenn ich jetzt weiß, ich benötige eine Lösung von einer gewissen Firma, dann kann ich natürlich erst die Firma kaufen. Also warum soll ich erst die Firma groß machen, indem ich ihre Lösung kaufe? Stattdessen kann ich natürlich gleich die Firma kaufen und dann sie meinen Kunden anbieten mit meiner eigenen Rohmarge drauf. Ich glaube, das ist nicht überraschend, dass das jetzt so kommt. Also der Grund, warum ich das damals gesagt habe, ist, wenn große Corporates so funktionieren, wie sie immer funktionieren, dann wird niemand in einem Unternehmen das Risiko auf sich nehmen, selber ein Integrationsprojekt mit irgendwie einer generativen AI zu übernehmen. Weil wenn irgendwas schief geht, du willst ja niemals so dein Ass on the line haben. Sondern große Firmenpolitik ist in der Regel Cover-my-Ass-Politik. Niemand will schuld sein. Und es wird tendenziell auch wenig gemacht. Oder beziehungsweise, wenn man was machen muss, weil man Innovationsdrang hat oder es sich nicht mehr verhindern lässt, dann lässt man sicherheitshalber von einer Unternehmensberatung implementieren, sodass die im Zweifel schuld ist oder es auch einfach professionell begleiten kann. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass sofern man glaubt, dass AI integriert wird in größere Unternehmen, dass das zu 80% und mehr, glaube ich, durch große Unternehmensberatung geleistet wird. Die haben andererseits dann Erfahrung, kennen so ein bisschen Best Practices, haben sich vielleicht auch hier und da schon mal blutige Nase geholt. Und das kann ja durchaus effizient sein, dann auf das Wissen zurückzugreifen. Aber vor allem ist es auch wichtig, so dass jemand Schuld haben kann, wenn es nicht läuft, das Projekt. So, damit halt der Chief Innovative Officer oder die Datenvorständin nicht schuld ist, wenn das Projekt burstet, dann lässt man das halt Accenture bauen. Und das ist für jetzt, bis jetzt für sie höchst lukrativ und umsatztreibend, nach allem, was man lesen und hören kann.
Und glaubst du, es wird besser laufen als diese ganzen Corporate Ventures, die Unternehmensberatung getriggert haben?
Ja. Also es wird viel, das Schöne ist ja, dass diese AI-Projekte, ich will es nicht übertreiben im Sinne, dass jetzt morgen der ganze Abteilung wegfallen oder so. Aber, und das Gute ist, du musst ja gar nicht mehr Leute feuern, sondern wir haben so viel Fachkräftemangel, wenn ein Projekt es nur schaffen würde, 10% mehr Produktivität zu schaffen, um den Fachkräftemangel so ein bisschen auszugleichen. Und wenn es nur 2% sind, allein das wäre ein erfolgreiches Projekt. So, das heißt, es gibt gar nicht mehr die Diskussion, wer muss denn jetzt gehen, wenn der Unternehmensberater kommt, sondern du schaffst einfach zusätzliche Produktivität, die hilft dir mit dem vorhandenen Personalstamm oder dem Zugang zu dem Personal, den man hat, weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist schon mal ein spannender Pitch. Das andere ist, dass wenn das funktioniert, also wenn du nur irgendwie jedes Jahr 0,5%, 1%, 2% Effizienz aus irgendeinem Prozess rausbekommst damit, dann zeigen sich die Rückflüsse für diese Projekte viel unmittelbarer als jetzt zum Beispiel, ich mache einen Corporate Venture Fund auf, der irgendwie nach 1,5 Jahren das erste Mal investiert und dann gehen in den nächsten 3-4 Jahren die ersten Sachen pleite. Und ob er, wenn theoretisch Geld zurückgekommen wäre, in 12 Jahren überhaupt noch existiert, ist eine große Frage. Von daher würde ich sagen, es ist ganz klar. Also besser als Venture Building oder Venture Investing für Corporate. Was Corporates trotzdem machen sollten vielleicht, wenn sie es richtig und gut machen. Aber ich glaube, das ist aus Beratersicht das viel spannendere Projekt.
Und ist vielleicht eine super Opportunity für alle, die jetzt gerade AI-Beratung oder ein Produkt, AI-Produkt in Deutschland bauen.
Ja, also als über die großen Independent Software Vendors, ESVs nennt man dies auch, so, weil die sagen, unabhängige Software weiterverkaufen. Und das sind dann letztlich ja diese Systemintegratoren. Das ist ein großartiger Kanal. Das wäre, wenn sie sagen, du willst jetzt irgendeine Lösung verkaufen, die, keine Ahnung, du bekommst deine perfekt auf dich zugestimmte Betriebsärztin oder Betriebsarzt als Avatar oder so. Du baust dieses Produkt gerade und dann wären sicherlich die Leute oder ein Accenture oder ein Bain oder was weiß ich, Leute, die das gut verkaufen können und implementieren. Weil ich meine, am Ende, was machen Unternehmensberatungen? Die benchmarken, gucken sich Best Practices ab, die in der Vergangenheit nachweislich gut funktioniert haben bei mehr als n gleich 1 Fällen und dann verkaufen sie das sozusagen als State-of-the-Art Business Practice an sagen andere Unternehmen. Und wenn du davon ausgehst, dass AI so impactful ist, wie wir glauben, also dass es irgendwie gewisse Prozesse zumindest irgendwo zwischen 5 und 50% effizienter machen kann, teilweise um Vielfaches effizienter, dann wird die Aufgabe, das Wissen unter die Menschen zu bringen und diese das so zu implementieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber das wird bei den großen Unternehmensberatern liegen. Und das wären dann aber, wie gesagt, letztes Jahr habe ich ja viel darüber geredet, wie groß ist das Potenzial, wie viel Milliarden extra Wertschöpfung dadurch generiert werden kann. Wenn du daran glaubst, dass dieses Potenzial da ist, dann weißt du auch, wie viel die damit verdienen werden. Weil das sozusagen, das ist ja so, das ist ja auch, hat ja auch einen Grund, warum diese Studien von Accenture und McKinsey kommen und so weiter über das Potenzial. Weil die wissen, dass wenn die Unternehmen helfen, 1 Trillion zu sparen, dann werden sie vielleicht 150 Milliarden davon einnehmen können in Zukunft. Von daher kann man mittelfristig, weiß nicht, ob man vielleicht mittelfristig darauf setzen sollte. Das Problem ist so ein bisschen, dass die halt untereinander sehr viel Konkurrenz haben und es sehr schwer ist, hohe Margen durchzusetzen. So. Also selbst wenn die das machen, sind es halt so ein bisschen Erfüllungsgehilfen, die so ein bisschen Haftungsmantel haben, wie gesagt, damit keiner schuld ist in der Firma und ansonsten aber auch sehr undifferenzierbares Prozess. Also wird McKinsey jetzt eine, sagen wir, 10-mal bessere AI bei dir implementieren als Accenture? Nee. So. Vielleicht werden sie im Gesundheitssektor besonders gut sein oder im Government-Sektor besonders gut sein, aber dadurch, dass es ein bisschen undifferenziert ist und relativ hohe Konkurrenz, hast du halt trotzdem natürlich keine Margen wie in Tech. Aber ich würde davon ausgehen, dass das Geschäftsmodell mehr, würden wir jetzt Predictions-Folge haben, würde ich sagen, die werden den Markt, also so ein Basket aus Unternehmensberatung wird den Markt outperformen, da bin ich mir naja, so sicher, wie man sich sein kann an der Börse.
Da du schon Börse sagst, lass uns zu den Earnings gehen. Da gab es eine ganze Menge diese Woche.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Ihr müsst selbst hinterfragen, ob wir Milliarden meinen, wenn wir Millionen sagen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Irgendwas, was dich überrascht hat. Also ja. Für Jan aus dem Off musst du uns auf jeden Fall erklären, was bei Cloudflare los war. Da die sind irgendwie -15%. Mich hat überrascht, dass Apple, obwohl sie weniger iPhones verkaufen, irgendwie doch positiv reagiert hat. Leicht positiv. Sonst habe ich hier stehen Fastly -32%, das ist wohl der größte Outlier. Mhm. Und bei Peloton läuft es immer noch nicht.
Ja, wir fangen mal so ein bisschen nach Relevanz und Alphabet an, also bei Apple. Die haben tatsächlich keine großartigen Zahlen geliefert, aber fairerweise muss man sagen, der Markt hat mit noch schlechteren gerechnet. Deswegen ist es gar nicht so wild, aber es sieht auf dem Papier jetzt erstmal nicht gut aus. Die iPhone-Sales sind, das hast du schon angesprochen, um 10,5% unter dem Vorjahr. Das kann man aber nicht so richtig Äpfel für Äpfel vergleichen. Ich erkläre gleich, warum. Der Produktumsatz insgesamt ist auch 10% unter dem Vorjahr. Gut ist, dass der Serviceumsatz, also was man über die ganzen App Store, Cloud Revenue und was weiß ich da macht, ist um 14% gestiegen. Das stabilisiert so ein bisschen. So da, andererseits ist der Serviceumsatz nur 1/3 des Produktumsatzes von Apple. Also Apple ist zu 3/4 schon noch eine Hardware-Company. Aber das konnte das Gesamtumsatzwachstum auf immerhin nur noch -4% drosseln. Also man hat 4% verloren, inklusive Service Revenue. Spannenderweise konnte man die Kostenbasis aber auch um 9% nach unten anpassen. Das ist ganz spannend. Also klar, gar nicht so spannend. Also sie haben 9,5% weniger Umsatz gemacht und die Kosten sind auch -9,3%. Aber insgesamt hat sich auf jeden, auch durch das Verschieben von Service, also dadurch, dass Service Revenue weiter gewachsen ist, und das Produktrevenue ein bisschen geschrumpft ist, hat sich die Rohmarge automatisch auch verbessert. Würde man sich diese Businesses jetzt getrennt ansehen, wäre das gar nicht so eindrucksvoll. Aber durch diesen Mix-Effekt, also dass jetzt mehr Service-Revenue, das hochmargig ist, vorliegt, wobei auch das Hardware-Revenue bei Apple noch sehr hochmargig ist, hat sich jetzt die Rohmarge nochmal verbessert. Und trotz sozusagen 10% weniger verkauften Produkten ist die operative Marge von 30% auf 30,7% sogar nochmal leicht angestiegen, obwohl man weniger Gewinn macht, fairerweise. Aber da der weniger Gewinn jetzt im Umsatz zu noch im Verhältnis zu noch weniger Umsatz steht, ist pro forma die Marge ganz leicht angestiegen. Der Rohertrag, der Net Profit Nach allen Kosten ist ein klein bisschen zurückgegangen um 2,2%, aber das ist nicht das Problem. Also, eigentlich keine guten Zahlen. Warum ist die Aktie jetzt trotzdem, ich glaube, zweistellig hochgegangen, ne? Ganz am Anfang hat es mal mit 16% reagiert, Sekunde. Dann hat es wieder ein bisschen normalisiert. 7% ist es nur. Jetzt, der Markt macht gleich auf, wir sind Freitagnachmittag. 7% positiv. Warum, wenn man 10% weniger iPhones verkauft? Drei Antworten. Das eine ist, man hatte mit noch schlechteren Zahlen gerechnet, ehrlich gesagt. Also gerade, dass die Bottomline so gut aussieht und der Gewinn sich sogar, also die Profitabilität sich sogar noch ein bisschen verbessert hat, die Margen alle gut aussehen, das hat sicherlich gefallen. Dann gibt's so einen Sondereffekt. Das heißt, ich habe gesagt, man kann das nicht so richtig 1:1 vergleichen. Und zwar liegt es daran, dass im Q1 letzten Jahres, beziehungsweise bei Apple ist das finanziell das Q2, aber, also wir haben ein abweichendes Geschäftsjahr, aber wir sagen jetzt mal, im ersten Quartal des letzten Kalenderjahres war es so, dass sie so einen Aufschubeffekt hatten. Also die Supply Chain war gerade kaputt in China, wenn man sich erinnert. Und deswegen konnten sie nicht so viel liefern, wie sie wollen. Und dadurch haben sich bis zu 5 Milliarden an iPhone-Sales vom Weihnachtsquartal ins Nachweihnachtsquartal, ins Q1 verlagert. Und dadurch hatten sie ein deutlich besser als normales Q1 letztes Jahr. Und diese Vergleichswerte zu halten, war dieses Jahr quasi schwer. Ohne diesen Sondereffekt, zumindest sagt Apple das so, hätten sie im Year-on-Year-Vergleich eigentlich besser ausgesehen. Das haben sie natürlich nicht nett letztes Jahr gesagt, als es so gut lief. Da nimmt man das natürlich gerne mit. Wenn dann das darauffolgende Jahr schwerer wird, dann sagt man, das waren Einmaleffekte letztes Jahr. Genau, das ist ein bisschen der Grund. Und wie gesagt, das Service Revenue hilft auch einfach dämpfen und gleichzeitig war der Outlook optimistisch genug anscheinend, so dass man gesagt hat, ja, weniger iPhones, wir glauben trotzdem daran, dass Apple wächst und schicken die Aktie 6-7% hoch stattdessen. Aber erstmal überraschend. So.
Kurze Werbeunterbrechung. Heute haben wir ein ganz neues Produkt von unserem Partner Liquid für euch. Und zwar Private Equity ab 10.000 Euro. Viele kennen Liquid bereits als einen der führenden Vermögensverwalter Deutschlands, der Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten, wie zum Beispiel Private Equity ab 200.000 Euro bietet. Mit dem neuen Liquid Private Equity Next investiert ihr jetzt bereits ab 10.000 Euro und mit einem monatlichen Sparplan. Das Produkt wurde speziell für Privatanleger konzipiert und ermöglicht es euch unkompliziert, gemeinsam mit den weltweit führenden Private Equity Fonds zu investieren. Private Equity Next richtet sich an gewinnorientierte, langfristige Anleger. Mache jetzt online den Test und finde heraus, ob sich Private Equity Next auch für dich eignet. Mit dem Code DG2024 erhaltet ihr noch bis zum 30.06. einen 200€ Willkommensbonus und zum Start entfällt zusätzlich die Zeichnungsgebühr in der Höhe von 1%. Alle weiteren Informationen findet ihr auf liquid.de/DG. Dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
Dann machen wir mal Cloudflare, hast du angesprochen. Cloudflare ist ein großer, der größte CDN-Anbieter. CDN heißt quasi Edge Computing, also Inhalt, das damit, wenn ihr ein Video schauen wollt oder eine Website runterladen, ihr das nicht aus Mountain View oder Cupertino oder irgendwo in den USA machen müsst, wird es zwischengespeichert in der sogenannten Edge. Und das Edge ist rein physisch gesehen in der Regel ein kleines Datenzentrum, Datenzentrum oder Rechenzentrum, was gar nicht so weit von euch entfernt ist, in der Regel nur wenige Kilometer. Genau, wo habe ich das denn jetzt hier im Sheet? Und Cloudflare baut dafür die Infrastruktur, sowohl die physische als auch Softwareinfrastruktur und erlaubt es quasi in der Edge teilweise sogar Applikationen anzubieten und wenn nicht, aber Applikationen, die woanders liegen, so schnell wie möglich und so sicher wie möglich auszuliefern an die Endkonsumenten der Daten oder des Contents. Cloudflare hat, das können wir schon mal sagen, ich glaube nur noch 12% inzwischen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es sich wieder ein bisschen verbessert sogar. Hat 12% verloren nach den Earnings. Der Grund, also der Umsatz ist um 30,5% gewachsen. Im Vorquartal waren es noch 32%. Das heißt, es hat sich ein bisschen verlangsamt. Das war, glaube ich, eingepreist. Aber Andererseits, Cloudflare ist immer priced for perfection. Das ist einfach eine sauteure Aktie. Sekunde, ich guck mal. Also da sind wir auch im zweistelligen Sales-Multiple-Bereich. Und zwar deutlich, ich würde sagen über 20, genau 23 mal Umsatz. Das ist natürlich eine sehr hohe Bewertung, die viel Wachstum und viel dann gute Margenentwicklung vorwegnimmt schon in die Zukunft. Und es hilft, die Zinsszenarien gerade helfen dabei auch nicht. Und bei den letzten Earnings dann haben sie eher positiv überrascht und sind, glaube ich, fast 20% gestiegen oder mehr als 20%. Das heißt, das ist auch so ein bisschen vielleicht eine Rückkehr zum Reverse to the Mean. Ansonsten sieht die Marge super aus. Die ist, vor einem Jahr war die Marge noch bei, also die Bruttomarge, Rohmarge, bei 75,7%. Jetzt ist sie bei 77,5%. Also nochmal deutlich verbessert. Doch, ja, muss man schon deutlich sagen. Die operativen Ausgaben steigen noch jetzt so schnell wie der Umsatz. Das heißt, da kommt kein Leverage mehr raus. Das liegt ein bisschen daran, dass sie die Marketingausgaben wieder auf 42%, also um 72% gesteigert haben. Es kann immer auch daran liegen, dass der Customer Lifetime Value wieder besser aussieht bei den Kunden. Das sind, also auch früher waren sie schon mal bei 40% Marketing. Vielleicht waren sie zwischendurch nur, haben sie weniger Marketing ausgegeben. Also ist jetzt meine Lesweise, ich kann falsch liegen. Man könnte jetzt sagen, die Software verkauft sich nicht, deswegen mussten sie so viel für Marketing ausgeben. Du kannst aber auch sagen, sie merken, sie sind aus dem Spending Cycle, dass Leute jetzt Igel in Taschen hatten, nichts mehr ausgeben wollten und sie merken, dass sie da langsam rauskommen. Sie spüren mehr Nachfrage. Und deswegen investieren sie wieder in Marketing. Das wäre zumindest eine alternative Lesweise. Bottomline, verbessert sich das operative Ergebnis dann eigentlich nur durch den Effekt, der aus der Rohmarge, der Grossmargin kommt, nämlich von minus 16,3 auf 14,4%, ganz einfach gesagt. Trotzdem druckt Cloudflare massiv Geld. Wenn wir jetzt auf den Operating Cashflow schauen, machen sie allein im Q1 74 Millionen operativen Cashflow. Dann haben sie natürlich ordentliche CapEx, weil sie, wie ich habe gesagt, sie bauen auch die physische Infrastruktur dafür auf. Allein 32 Milliarden davon investieren sie in CapEx. Da kann man sagen, das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Da würde ich sagen, eine Firma, die sich auf weniger Wachstum vorbereitet, die verdoppelt eigentlich nicht ihre CapEx in der Regel. Sondern ich glaube schon, dass Cloudflare glaubt, dass ein neuer Spending Cycle kommt. Was Cloudflare eigentlich machen muss, ist die Inferenz in der Cloud, in der Edge zu gewinnen. Also ich glaube, um neue Modelle zu trainieren, wird Cloudflare kein konkurrenzfähiges Produkt haben. Aber zu AI gehören ja zwei Compute-Prozesse, das Trainieren der Modelle und dann das Abfragen der Ergebnisse, also die sogenannte Inference, also das Antworten der Modelle. Und die Inference in der Cloud zu haben, weil sie besonders schnell ist, weil sagen die Latency, die Verzögerung bei der Beantwortung der Fragen oder der Generierung der Bilder oder was auch immer, so wichtig ist, spricht einiges dafür, das entweder im Endgerät oder on the Edge zu machen, also in diesem mittleren Layer zwischen Rechenzentrum und Kunde. Und ich glaube, dass sie die Inferenz, ich weiß nicht, ob sie die gewinnen können, aber ich glaube, da muss das Ziel sein, einen wichtigen Teil des Marktes zu gewinnen. Vielleicht müssen sie auch so einen Grog kaufen oder so, die genau da sich ja spezialisieren oder schaffen, dass Grog mit ihnen zusammenarbeitet. Wobei Grog eher so auch theoretisch dann der nächste Konkurrent werden könnte. Genau, von daher, also ich finde die Zahlen, also sie generieren weiter Cash, sie generieren deutlich mehr Cash sogar als im Vorjahr. Also Operating Cashflow Marge wäre pro forma von 14 auf 21% hochgegangen. Selbst Free Cashflow, obwohl sie die CapEx, also die Investitionsausgaben verdoppelt haben, ist die Free Cashflow Marge von 5 auf 9,5% hoch. Die Revenue Expansion, da scheint jetzt erstmal kurz bei 115% fix zu sein. Die ist immer weiter runtergegangen, die DBNER zuletzt. Jetzt ist sie zwei Quartale in Folge bei 115. Muss man schauen, ob sie sich da halten kann oder wieder hochgeht oder dann doch wieder langsam weiter runtergeht. Ihr Customer-Wachstum ist auf dem Superwert. 17,2% neue Kunden. Das ist mehr als in den letzten fünf Quartalen. Das sieht gut aus. Kunden über 100.000 US-Dollar, die wachsen nicht ganz so schnell. Da ging es früher mal schneller, aber wachsen auch trotzdem dynamisch. Magic Number sieht gerade nicht gut aus, weil sie Marketing-Ausgaben hochgezogen haben. Aber wahrscheinlich habe ich sie auch nicht mit dem nächsten. Ja, hätte ich mit dem Vorquartal berechnen müssen, dann würde sie besser aussehen. Rule of 40 sieht nach wie vor perfekt aus, 132% Sekunde. Das sieht fast so gut aus, aber ja, die ist eher bei 52%, die Rule of 40. mit der Operating Cashflow Marge gerechnet und dem Wachstum. Das ist wiederum so ein bisschen, ihre Employees haben sie nur um 9% gesteigert. Das war vorher schon mal bei 14%. Also da treten sie, beim Hiring treten sie ein bisschen auf die Bremse. Also ich würde sagen, dass sie CapEx erhöhen, spricht dafür, dass sie mit mehr Wachstum rechnen, dass sie beim Hiring ein bisschen, also nur sehr moderat, sie haben nur 22 Leute geheiert im letzten Quartal. Das spricht eher dafür, dass sie eine Verlangsamung sehen. Aber pro forma sind das gute Zahlen. Also was die Aktie jetzt runtergetrieben hat, ist wie immer ein schlechter, sehr konservativer Ausblick. Dafür ist Cloudflare aber auch bekannt, glaube ich. Also in der Regel treffen oder übertreffen sie die. Wenn Cloudflare verloren hat nach den Earnings, war es eigentlich selten, weil die Earnings schlecht waren, sondern immer nur, weil der Outlook schlecht war. Und dann müsste man sich jetzt mal die Volatilität anschauen nach Earnings, aber gefühlt geht es immer abwechselnd sehr stark hoch, sehr stark runter. Und das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie sagen, so hohe Erwartungen haben, dieses Priced for Perfection, es darf einfach kein Haar in der Suppe sein. Ich bin mit den Zahlen zufrieden, ich bin investiert, dann das weiß man vielleicht inzwischen. Jetzt mal zwischendurch 12% runter, schockt mich auch nicht. Ich auf 5 Jahre oder so haben sich immer noch verfünffacht. Ich bin sehr glücklich mit der Aktie. Ich glaube, dass sie in Zukunft wichtige infrastrukturelle Rolle im Internet weiter haben wird und dass solange man glaubt, dass Menschen mehr digital konsumieren, dass Cloudflare ein elementarer Bestandteil dieses Ökosystems bleiben wird. Es ist zugegebenermaßen zu jeder Zeit sehr, sehr teuer gewesen, die Aktie. Aber vielleicht gerade deswegen sollte man sie kaufen, wenn sie mal kurz zweistellig absagt. Das ist natürlich keine Kaufempfehlung, sondern mal sagen, wenn man sich daran stört, dass sie immer zu teuer ist und sie aber eigentlich gern kaufen möchte, dann doch vielleicht, wenn der Markt gerade ein bisschen überreagiert. Oder kann natürlich auch sein, dass jetzt das Wachstum sich weiter verlangsamt. Tatsächlich, dann müsste man auch mal besser verstehen, warum. Weil überall woanders im Cloud-Sektor steigt es ja gerade. Das ist natürlich auch von AI getrieben, aber wie gesagt, da muss Cloudflare noch ein bisschen nachlegen bei Inference in the Cloud, aber eigentlich waren die immer sehr innovativ in der Vergangenheit. So, und wenn man glaubt, dass die Zahlen von Cloudflare nicht großartig waren, was ich nicht sagen würde, sondern es war eben nur der Ausblick, dann sollte man sich mal die direkten Konkurrenten Fastly anschauen. Die sind nämlich, wie du gesagt hast, 30% runter. Das ist auch so eine Aktie, wo man sich wundert, wie oft sie 30% fallen kann. Das ist definitiv nicht das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß noch, dass als wir den Podcast in einer der ersten 40 Folgen hat mal jemand gefragt, warum wir uns Fastly nicht auch mal anschauen. Wenn wir Cloudflare so mögen, müssen wir Fastly doch lieben. Das Schlauste, was man da, nach der Folge, die wir damals gemacht haben, hätte machen können, ist einen Pair-Trade zu machen, Fastly Short und Cloudflare Long. Dann hätte man Cloudflare, glaube ich, verfünffacht und Fastly hätte man 80% verloren und damit sagen wir in die andere Richtung 5x gemacht. Weil eigentlich immer absehbar war, dass Fastly komplett überbewertet war und auf keinen grünen Pfad kommen kann oder es sagen, deutlich schwerer haben wird, auf einen grünen Pfad zu kommen. Und Cloudflare zwar teuer war, aber auch sehr schnell wachsend und einfach vom Operating Leverage immer sehr, sehr gut aussah. Fastly wächst nur noch, also vergleichswert wäre 30% eben bei Cloudflare, die sind ungefähr im gleichen Segment, kann man sagen. Und Fastly wächst auch nur noch 14%. Rohmarge hat sich auch hier verbessert von 51 auf für fast 55. Das ist erfreulich. Operative Ausgaben wachsen mit 11%. So, das ist wahrscheinlich, weil man niemanden mehr eingestellt hat, nur noch Preiserhöhungen erleidet. Aber die operative Marge ist weiterhin minus 35%. Wie gesagt, da ist Cloudflare schon deutlich besser aufgestellt. Vorher waren es noch minus 40%, davor noch minus 60%. Also noch tief in den roten Zahlen Fastly. Fairerweise, der operative Cashflow ist auch im Q1 erstmals positiv. Machen 11 Millionen Überschuss oder Cash-Überschuss im Q1. Das müsste, muss man mal sehen, ob sich das über das Jahr halten kann. Davon müssen die dann aber auch wieder 13 Millionen ausgeben für CapEx, weil natürlich auch sie die Rechenzentren bauen müssen oder sich einmieten oder einleasen und deswegen ist der Free Cashflow dann trotzdem negativ, der ist bei Cloudflare deutlich positiv. Das heißt, wenn Cloudflare einen Schnupfen hätte, dann würde Fastly definitiv hier Lungenkrebs im Endstadium haben. Deren Zahlen waren eben jetzt eher enttäuschend. Wahrscheinlich haben viele Leute darauf spekuliert, dass nach den guten Cloud-Earnings von Microsoft, Amazon und Google, dass Fastly dann auch profitieren müsste Cloudflare. Und das ist jetzt eben nicht passiert. Deswegen Cloudflare konnte einigermaßen gute Zahlen liefern, aber es ja auch ein bisschen eingestürzt, aber Fastly hat ja Margen zwar ein bisschen verbessert, aber sind noch so weit weg. Also sie machen einfach 133 Millionen Umsatz, aber noch 46 Millionen, also ein Drittel, rund ein Drittel Verlust und wachsen dabei aber nicht mehr schnell. Also dann sieht man ja nicht, wie kann man jetzt rauskommen aus den Verlusten. Also wenn nur noch 14% wächst und immer zunehmend langsamer, dann wird es halt lange dauern, bis du aus diesen 35% negative operative Marge rauswächst. So, sieht nicht gut aus. Mal sehen, wir das am Ende und kauft dann wieder so ein IBM vielleicht oder Oracle. Aber ich meine, wollen die sich unprofitables Revenue, das langsam wächst, ans Bein binden, versaut deren Zahlen ja auch nur, es sei denn, sie können sofort vielen Kunden andrehen, aber keine schöne Aktie.
Auch nur noch 1 Milliarde wert. Also ja. 1,2.
Ja, die haben echt viel verloren, schade. Hätte man echt schön pair traden können. Ja. Will nicht sagen, ich ärgere mich, aber ist halt so hinterher. Oder auch einfach gar nicht pair traden, sondern ich bin ja schon Cloudflare Long. Man hätte es einfach als Absicherung kaufen können, weil das Fastly positiv überrascht war zu jedem Zeitpunkt relativ unwahrscheinlich. Du kannst aber sagen, um mich gegen die Kursschwankung von Cloudflare zu versichern, gehe ich Fastly short, was dann am Ende der Pair Trade wäre ja natürlich, aber also man muss, ja. Naja, so, was hat er noch reported? Fortinet, das ist auch noch so ein bisschen aus der Security-Ecke. FTNT. Ist auch alles im Doppelgänger.io/Sheet, da kann man sich so ein bisschen die Earnings anschauen für Leute, die es interessiert. Die wachsen auch nur noch mit 7,2%. Deutlich, ja, also vor einem Jahr haben sie noch 32% Wachstum gehabt, jetzt nur noch 7,2%. Product Revenue minus 18%, aber Service Revenue immerhin noch plus 24%. Das ist so ein bisschen ihre Rettung. Rohmarge verbessert sich auch hier, auch, denke ich, hauptsächlich durch den Mix-Effekt, weil das Service Revenue schneller steigt als das Product Revenue. Dadurch verbessert sich dann die Rohmarge Richtung 77,5%. Ihre Kosten wachsen nur mit 7%, und dadurch verbessert sich ihre Marge, verbessert sich von 22% auf 24% operative Marge. Eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen, auch vor allem die Bottomline Operating Cashflow steigt um 23%, also obwohl das Business hier kaum wächst, steigt ihr Cashflow um 23%, Free Cashflow geht leicht runter, weil sie auch hier Rekord-CapEx-Ausgaben haben. Also eigentlich diese ganze Cloud-Industrie befindet sich in einem neuen CapEx-Cycle, dass sie wieder richtig, richtig investieren. Also wenn du jetzt anfangen würdest gegen den Fortinet, gegen Arista Networks, gegen Cloudflare, gegen Microsoft, Amazon, Google zu wetten, dann musst du glauben, dass die alle dumm sind, gerade so, irgendwie wie die wilden Server bestellen, Datacenters aufbauen, Atomkraftwerke bauen und so weiter. Aber dass diese ganze Nachfrage nicht eintreten wird nach der Rechenleistung. Und ich meine, das ist die Top-Gegenhypothese zu sozusagen, wenn du glaubst, AI ist ein Hype und keiner kann das einsetzen, dann kannst du jeden diesen nehmen oder gegenwetten tatsächlich. Aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass diese zukünftige Nutzung in Kraft treten wird. Und dann waren das alles sehr schlaue CapEx-Investitionen hier und werden dann die Produktivität von der USA auch sagen, auf volkswirtschaftlichem Level sehr stark positiv beeinflussen. So, was habe ich gesagt? Genau, Bottomline, also Free Cashflow sieht gut aus, Operating Cashflow sieht sehr gut aus. Net Income wächst um 21%. Deswegen sind es eigentlich gute Zahlen gewesen von Fortinet, aber ich glaube, die sind auch zweistellig im Minus. Sekunde. FTNT ist
minus
6%, nicht ganz zweistellig. Der Grund ist die Billings. Die gehen nämlich um 6,4% runter und die sind so eine Art vorlaufender Indikator, insbesondere für das Service Revenue. Ne? Also manchmal kann man eben ein typisches Beispiel, du schließt einen Zweijahresvertrag und sagst, wir kriegen 100 Millionen im Jahr von euch dafür, dass wir ihnen diese Leistung zur Verfügung stellen. Dann kann ich das eventuell sozusagen die ersten 50 Millionen für dieses Jahr schon in Rechnung stellen gerade. Und das Revenue, die 25 Millionen pro Quartal, die muss ich aber nach und nach recognizen, wenn klar ist, dass der Vertrag über 2 Jahre läuft. Das heißt, was habe ich gesagt? Habe ich 100 gesagt? 100 Millionen? Also dann würde ich 12,5, also sagen wir 100 Millionen Vertrag über 8 Quartale. Das heißt, ich mache 12,5 Millionen oder leicht linear ansteigend, recognize ich das Revenue, also verbuche es. Aber eventuell kann ich das schon vorher in Rechnung stellen. Das würde sozusagen den sehr guten Cashflow erklären. Und gleichzeitig, also weil, ne, wenn das Geld kommt dann früher rein, als ich leisten muss. Das führt zu einem operativen Cashflow-Überschuss oder einem Kapitalflussüberschuss. Und gleichzeitig würden dann die Billings eben gerade ansteigen. Das heißt, die Billings sind damit ein sehr guter vorlaufender Indikator für zukünftigen Umsatz. Und dass jetzt die Billings runtergehen, 6,5% gegenüber dem Vorjahr, könnte eben so ein erster erstes Signal sein, dass sich das Umsatzwachstum verlangsamt. Und deswegen sind die Analysten vorsichtig bei Fortinet und waren nicht happy mit den Earnings. Und deswegen geht sie eher 6% ins Minus. So.
Aber jetzt nochmal, um zurück zu deiner Hypothese zu kommen. Das würde ja bedeuten, die ganzen Infrastrukturfirmen glauben alle an den Hype, aber deren Kunden noch nicht.
Wieso deren Kunden noch nicht?
Ja, weil sich das in den Billings widerspiegelt.
Ja, Fortinets Kunden sind ganz viele Unternehmen. Eigentlich haben wir bei Cloudflare eigentlich Billings, aber nee, die rechnen so eher konsumbasiert ab. Also daran könnte man es theoretisch sehen. Ich meine, das Ding ist, du musst Kapazität halt auch andersrum, also Gegenargument wäre, Microsoft konnte nicht so viel AI Kapazität bereitstellen, wie sie hätten verkaufen können dieses Quartal. So, das spräche sehr dagegen, einfach gesagt. Also im Moment scheint es zumindest noch mehr Leute zu geben, die im weitesten Sinne AI-Rechenkapazitäten beanspruchen möchten. So. Ob es dann Endkunden irgendwann einsetzen, das ist nochmal eine andere Frage. Das würde man am ehesten dann tatsächlich im Umsatz von Microsoft und vielleicht den Accentures und so weiter sehen, die das dann tatsächlich auch implementieren. So, wir können auch, Peloton hast du erwähnt schon, die haben ihren CEO rausgeschmissen und gleich 400 Leute mit. Ich glaube, es entspricht 15% der Belegschaft. Grund ist, dass die Zahlen immer noch nicht gut genug sind bei Peloton, leider. Also man hat ja schon eine Rosskur gemacht in der Vergangenheit und Kosten rausgenommen, immer wieder. Aber trotzdem sinkt der Umsatz weiter um 14%. Subscription-Umsatz einigermaßen stabil, plus 3%. Aber insgesamt ist der Umsatz mit minus 4% sagen weiter schrumpfend. Die Kosten konnten sie auch nochmal anpassen. Die Cost of Revenues minus 15%, also sinken schneller als der Umsatz. Das ist gut, das führt dann zum höheren Gross Profit. Die Rohertragsmarge geht von 36 auf 43% hoch. Das ist eigentlich ganz gut. Sie verdienen sogar mit der Hardware wieder Geld, wenn sie verkaufen, was aber nicht oft vorkommt. Marketing haben sie mehr ausgegeben, Gemeinkosten ein bisschen gespart. Insgesamt Kosten 15% runter. Also sie haben Cost of Revenues um 15% gespart und die OPEX 15% gespart. Und sie sparen jetzt nochmal 15%, wissen wir, haben wir gerade erfahren. Das heißt, dann wird es besser. Aber nach all diesen Einsparungen, die sie, also den zukünftigen sind hier natürlich noch nicht drin, aber nach den letzten 15% Einsparungen ist es immer noch so, dass sie minus 20% operative Marge haben und dabei eben nicht wachsen, sondern schrumpfen. Das heißt, das ist nicht gut genug. Operating Cashflow ist leicht positiv, aber nur ein bisschen. Adjusted EBITDA leicht positiv, aber auch nicht signifikant. Es reicht einfach noch nicht, glaube ich. Deswegen hat man jetzt personelle Konsequenzen gezogen und nochmal 400 Leute entlassen oder ein Siebentel der Belegschaft gehen lassen. Ob Peloton jetzt damit spannender wird, weiß nicht. Irgendwie will es keiner kaufen, offenbar. Was haben wir noch? Wayfair ist ein bisschen langweilig, ist aber im Sheet aktuell. Coinbase können wir noch machen. Coinbase habe ich immer ganz gesagt, ist eine ganz gute Versicherung dafür, wenn man kein Krypto haben will, aber man möchte es auch nicht ganz verpassen, dann ist das ein ganz guter Hedge dagegen und eine Absicherung. Das hat sich jetzt sehr, sehr deutlich gezeigt. Also wir sind ja sozusagen wieder im Krypto-Frühling oder Sommer, je nachdem, das weiß man erst hinterher. Und der Umsatz von Coinbase, also Coinbase ist die größte regulierte auf jeden Fall Krypto-Plattform in den USA.
Und gefühlt die einzige, die noch keinen im Gefängnis hat.
Genau, die einzige, wo noch keiner im Knast, die ihr Geschäft aus ungefilterter Luft führen kann. Ihr Transaction-Umsatz hat sich fast verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr. Vorjahr 375 Millionen Umsatz, jetzt über 1 Milliarde Transaction-Umsatz. Das wird getrieben noch ein bisschen mehr von Institutionellen als von Retail, hat sich fast verdreifacht, institutionell aber sogar fast vervierfacht. Das liegt so ein bisschen an diesem, dass sie der Custodian sind für diese Bitcoin-ETFs, die jetzt rausgekommen sind. Auch da hat man zwar weniger Marge, aber doch relevant Umsatz. Gesamt-Net-Revenue hat sich verdoppelt von 736 auf 1,59 Milliarden. Und das Schöne ist natürlich, dass die Kostenbasis bei so einem Modell, ne, das haben wir mal früher erklärt, dass bei diesen Brokern der Operating Leverage so stark ist, dass wenn saure Gurkenzeit ist oder Kryptowinter, dann fressen dich deine Fixkosten auf und der Umsatz fällt immer weiter leider. Also die transaktionsbasierten Umsätze bleiben einfach aus und dann kannst du sehr schnell in die in die Verlustzone rutschen. Das ist ja auch passiert zwischen 22 und 23. Und wenn jetzt aber der Krypto-Frühling-Sommer kommt, dann sitzt du auf deiner schön zurechtgeschrumpften Kostenbasis von in Anführungsstrichen nur noch 3 Milliarden im Jahr, ein bisschen mehr. Ja, 3,3 Milliarden im Jahr. Aber auf einmal hast du pro Quartal 1,6 Milliarden Umsätze dagegen laufen und wirst damit ordentlich profitabel. Dann sieht die Firma auf einmal ganz toll aus. Operating Income war vor einem Jahr noch minus 124 Millionen. Jetzt sind wir bei plus 760 Millionen, eine Dreiviertel Milliarde plus, also mehr, gefühlt über Nacht. Einfach nur, weil der Krypto-Boom zurückkommt. So, dann hatten sie tatsächlich auch noch selber Assets gehalten. Krypto-Assets, da haben sie eine 650 Millionen Wertzuschreibung, also dass sie wertvoller geworden sind. Dadurch ist das Net-Income dann sogar über einer Milliarde. Wie gesagt, da muss man jetzt die 650 Millionen, ich meine, es sind je nachdem, möchte man das jetzt dazu rechnen oder nicht, aber das hat jetzt mit dem operativen Geschäft erstmal nichts zu tun, obwohl andererseits das Investieren in Krypto schon fast dazugehört für Coinbase zum operativen Geschäft. Aber es steht unter dem Operating Income, deswegen ist es pro forma auf jeden Fall kein operatives Geschäft, sondern also sagen wir, in beiden, sowohl operativ profitieren sie sehr stark, aber auch, dass ihre eigenen Investments jetzt an Wert zu legen, das hilft sicherlich zusätzlich. Und ja, operativer Cashflow ist sowieso immer positiv. Adjusted EBITDA auch über eine Milliarde, wenn man dran glaubt. Sie haben keine neuen Leute mehr eingestellt im letzten Quartal. Das ist in so einer Phase des Booms so strikt zu bleiben, ist natürlich auch ganz charmant. Und von daher, ich glaube, sie haben sich auch verfünffacht 2023. Also haben ihre Wette eingelöst, dass wenn man glaubt, das ist ein Hedge, dann hat das sehr gut funktioniert, hat man sein Geld letztes Jahr verfünffacht. Als der Kryptowinter eingebrochen ist, hat man natürlich auch viel Geld verloren, fairerweise. Aber ja, sieht jetzt wieder solide aus. So ein bisschen kann man das Gleiche machen wie bei der Bitcoin- oder Kryptostrategie, dass man einfach Wenn die Kurse 50% gepurzelt sind, kann man lohnt sich vielleicht langsam einzusteigen. Und wenn sie sich dann wieder verdoppelt, verdreifacht haben, kann man vielleicht auch schon wieder langsam überlegen, ein bisschen Geld rauszunehmen. So kann man wahrscheinlich jeden Broker und die meisten Energieunternehmen der Welt traden. Theoretisch aber auch Coinbase. So, ob das dann erfolgreich ist, weiß ich nicht.
Glaubst du eigentlich an Sell in May und Go Away?
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Warum nicht?
Weil man muss immer mal, also A muss man immer schauen, weil was die letzten 120 Jahre gestimmt hat, also ob es in den letzten 20 noch genauso oft gestimmt hat oder ob es einfach sozusagen altes Pattern ist, was vielleicht irgendwie mit Commodity-Preisen oder was weiß ich, dass Leute Geld vom Aktienmarkt abziehen mussten im Frühjahr, um es woanders zu investieren oder so. Das muss man sich, glaube ich, immer anschauen, was die Begründung dafür ist und ob das überhaupt noch, das Pattern noch so stark ist. Und es gibt ja keinen rationalen Grund, warum die Unternehmen im Mai schlechter sind, so. Sondern es kann nur was Irrationales oder was Technisches sein. Und entweder muss ich dann verstehen, was es ist, aber nur sozusagen deskriptiv, weil ich das beobachten kann, dass die im Mai. Mai ist auch nicht der schlechteste Monat, glaube ich. Ich glaube, es gibt einen, der noch, ich glaube, so gegen Ende des Jahres gibt es einen, der noch schlechter ist. Das könnte man wiederum mit so ein bisschen, dass Leute Geld abziehen, ist Januar nicht? Ja, muss man mal gucken. Aber für einen langfristigen Investor ist das alles Quatsch. Also es ist so ein bisschen wie Tarot spielen. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich denke ja im Mai nicht schlechter über die Aktie als im Juni. Von daher, wenn ich was nicht verkaufen will, setze ich ein enges Stop-Loss-Limit. Und wenn es weiter hochgeht, dann profitiere ich weiter mit. Aber wenn es das erste Mal Minus macht, dann bin ich raus. So. Aber ich verkaufe nicht wegen Bauernregeln oder weil irgendjemand bei NTV Content gesucht hat in irgendeinem alten Buch.
Hast du noch eine weitere Earnings?
Wir können noch, Wayfair fand ich langweilig, wie gesagt. Achso, wo wir hier Krypto gerade sind, können wir noch zu Block gehen. Steht im Sheet noch unter Square, so sind alte Leute halt, müsst ihr euch dran gewöhnen, das wird hier immer unter Square stehen. Da habe ich auch noch eine Position, glaube ich. Square ist ein, oder Block ist ein, eine Mischung zwischen Zahlungsdienstleister, Wallet, App und Crypto-Company, könnte man sagen. Haben wir angefangen mit so Square-Terminals, womit jeder Mann und jede Frau Kreditkarten akzeptieren konnte. Und bauen inzwischen, bauen das und vertreiben das weiter. Haben aber auch eine Wallet-App, die sowas wie PayPal ist, wo man Peer-to-Peer-Geld hin und her schicken kann, die sogenannte Cash-App. Da kann man auch Bitcoin kaufen. Und der Gründer Jack Dorsey, der auch Twitter gegründet hat, ist so ein bisschen Bitcoin-Anhänger auch. Und deswegen hat er unter anderem angekündigt, dass er in Zukunft 10% des Bitcoin-Gross-Profits in Bitcoin investieren wird mit Square. Das allein hat die Aktie bestimmt getrieben. So, dann mal zu den Zahlen. Umsatz wächst um 19,4%. Das ist langsamer als im Vorquartal. Also das spürt man jetzt eigentlich die Wiederbelebung von Krypto gar nicht so stark. Muss man sich eher fragen, spürt Block hier erstmals, dass der US-Consumer nicht so stark ist? Es ist nämlich, was drückt denn hier? Hardware-Revenue, also die neuen Devices. Es ist das, was am stärksten nachlässt. Subscription steigt um 23, Transaction nur noch 6%. Das würde sagen, weniger Transactions würde heißen, entweder zahlen Leute anders oder die Konsumenten hören auf zu spenden oder, also marginal gesehen, spenden sie weniger in den USA. Bitcoin Revenue plus 26, also da sieht man schon ein bisschen, dass das funktioniert. Die Rohmarge verbessert sich von 34,4 auf 35,2. Das ist erfreulich, so kleine Verbesserung, aber immerhin. Das kommt hoffentlich auch nicht aus Bitcoin. Nee, es kommt natürlich aus Bitcoin leider. Also der Rohertrag aus den anderen Geschäfts-Subscription läuft ganz gut. Aber naja. Operative Kosten steigen nur mit 7%, aber der Umsatz haben wir ja gesagt mit 19%. Das heißt, Bottom Line muss besser werden, Profitabilität. Doch, das Subscription Revenue steigt so stark. Also das steigt nach 20. Also, wenn ich habe so das Bauchgefühl, hier könnte noch ein Fehler sein, aber wenn ich kann ja auf Anhieb nicht finden. Deswegen steigt der operative Gewinn von minus 6 Millionen auf plus eine Viertelmilliarde. Plus 250 Millionen. Das scheint aber richtig zu sein. Und also die 250 Millionen kommen ganz klar aus der zusätzlichen Rohmarge des Subscription-Geschäfts. Da fallen nämlich allein 312 mehr ein. Ja, also sie haben im Subscription einfach den Umsatz von 1,366 auf 1,682 Milliarden gesteigert und die Kosten komplett flatt gehalten. Deswegen sind da 300 Millionen mehr Gross Profit angefallen und die gehen 1:1, oder nicht 1:1, sondern die anderen, woanders fehlt ein bisschen Gross Profit. Und deswegen gehen 250 Millionen davon durch ins Operating Income. Profitmarge geht dann sogar von minus 17 Millionen auf plus 472 Millionen deutlich hoch. Ich würde vermuten, dass die Aktie sehr positiv reagiert hat. Also gerade Bottomline ist sehr, sehr gut. Subscription, ich nehme an, das kommt ein bisschen aus Preiserhöhungen, die Subscription, wenn sie weniger Geräte verkaufen, aber dass sie gut erhöhen. Adjusted EBITDA, wenn man dran glauben möchte, hat sich fast verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Cash auch sehr, sehr positiv. Square Gross Payment Volume plus 9,2%. Cash App, Cash App Gross Payment Volume, also alles, was mit der Cash App bezahlt oder hin und her geschoben wird, minus 19%. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Das Payment Volume sinkt innerhalb der Cash App.
Was sind denn Subscriptions? Das sind dann die Shops, die monatliche Gebühr zahlen, damit sie das Gerät nutzen dürfen und die Payment-Transaktion machen.
Genau, davon würde ich ausgehen. Ja. Die Hardware kostet ja fast nichts, deswegen zahlt man ein bisschen für die Nutzung des Systems. Genau.
Und wenn der Hardware-Revenue runtergeht, kann man davon ausgehen, dass einfach nicht mehr Leute neue Shops aufmachen.
Oder sich für andere Lösungen entscheiden, theoretisch, ne? Aber ja, ist schon so. Ist so. Auch krass. Auf 5 Jahre ist Square komplett flat. Also, dass du vor 5 Jahren investiert hast, du ganze 8% gemacht in den 5 Jahren. Einfach, weil die so hoch bewertet waren früher.
Auch. Genau, und zwischendurch hättest du gedacht, du bist Multimillionär und hast alles geschafft.
Ja, genau.
So eine schöne Corona-Aktie.
Ja, ansonsten, weil ich würde jetzt nicht unnötig viel Zeit klauen wollen. Booking hat ganz gut abgeliefert. Booking Holdings, also Booking.com. Expedia, wie immer, schlecht. Also Booking, eine der am besten gemanagten Companies, kauft immer mehr Aktien zurück, liefert solide Ergebnisse. Also brutales Aktienrückkaufprogramm. Ich glaube, negative Verwässerung von 8%. Sekunde, muss ich mal nachgucken, bevor ich Quatsch erzähle. Aber ich glaube, negative Verwässerung von 8%. Also das ist so, als würde dir jemand eine 12. Aktie hinzuschenken. Beziehungsweise allen anderen eine wegnehmen, besser gesagt. Genau, minus 8,6%. Also 9%, jede elfte Aktie eingezogen hat Booking. Damit gehört ihr halt 9% mehr der Company. Net Profit verdreifacht von 266 Net Income von 266 auf 776 Millionen gesteigert, also ja fast verdreifacht. Umsatz nur um 17% gesteigert in einem relativ schweren Reisemarkt, würde ich behaupten. Aber sehr, 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 was ist das hier für eine Zahl, die ich da ausgerechnet habe? Genau. Wächst auch versus Vor-Corona-Zeiten, hat sich verdoppelt. Wenn man das gleiche bei Expedia schauen, also Booking, sehr, sehr gute Zahlen. Ärgere ich mich. Naja, manchmal hätte ich auch gern vor 5 Jahren einfach total langweilig Booking gekauft. Das wäre eine gute Entscheidung gewesen. Aber dann gab es diese ganzen echten Tech-Companies, aber eigentlich ist Booking so ein gutes Unternehmen. Und Expedia aber zum Beispiel Revenue nur 8% gewachsen. Und habe ich hier auch den Vergleich zu 2019? Nee. Aber kann ich aus dem Kopf rechnen. Also sie waren vor Corona bei 2,2 Milliarden, sind jetzt bei 2,9. Also haben sie ein Drittel, haben sie 30% gemacht, als während Booking 90% gemacht hat. Also Expedia ist ja Expedia, Hotels.com und VRBO, Fernwohnung. Und die konnten halt in dem gleichen Zeitraum, wo Booking sich verdoppelt hat, haben sie 30% gemacht. Und Booking ist dabei natürlich noch profitabler geworden, während Expedia Geld verliert gerade. Zumindest in diesem Quartal. Schon sehr traurig. Genau. Das würde ich sagen, waren die wichtigsten Earnings. Alles andere, es war eine so super Earnings-Woche. Ach so, Etsy und eBay nicht, aber ja, eBay leidet natürlich so ein bisschen unter den chinesischen Billiganbietern, könnte man sich vorstellen. Aber GMV ganz leicht positiv, Net Revenue ganz leicht positiv, aber geht alles nicht in eine gute Richtung. Ja, kann man sich im Sheet anschauen, finde ich jetzt nicht so spannend. Und ansonsten, ach so, DoorDash hatten wir auch noch. Ach, ist auch egal. Peloton haben wir besprochen. Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen. So, und dann das nächste Mal nehmen wir aus Hamburg auf, weil ich dann natürlich schon in Hamburg sein muss. Oder wir sehen uns hoffentlich auf der OMR. Wenn ihr Glückler siegt, sagt Hi, macht ein Foto, postet es auf Insta. Der ist nicht so viel auf Insta und in Social Media unterwegs. Und mir dürft ihr natürlich auch gerade sagen.
Kann ich dir noch irgendwie bei deiner Präsentation helfen? Wenn nicht, würde ich jetzt ins Wochenende gehen.
Hast du ja schon. Ich verzichte auf deine Hilfe ausnahmsweise. Ich möchte, dass du deine, ich weiß, das Wochenende ist dir heilig und ich weiß, es hat für dich auch schon vor 8 Stunden angefangen. Von daher möchte ich deine Zeit ungern beanspruchen.
In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch oder vorher auf der OMR. Peace.
Ciao, ciao.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Blöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.